Arne.
Oh, Philipp, für alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, die Operation Köster startete direkt nach der letzten Folge. Du hast eine OP gehabt und du klingst, als wärst du ein Bündel Mensch. Nur noch.
Ja, ich habe ja auch befürchtet, weil es eine Operation war, die möglicherweise den Gesichtsnerv hätte tangieren können, dass ich hier lallend in den Podcast hineingestolpert komme. Aber ich kann verkünden, es ist alles okay. Mein Gesicht sieht zwar aus, als ob es ein Bürotacker Amok gelaufen wäre, ansonsten geht es mir aber ganz gut. Und ich kann nur verkünden, weil es ja meine erste Vollnarkose im Alter von 53 Jahren war, dass unser Podcast mich begleitet hat. Ich lag nämlich schon in dieser Schleuse, wo man narkotisiert wird, damit man nichts mitbekommt, als plötzlich der Anästhesist, der Narkosearzt, anfing und mich darauf hinwies, dass die Stuttgarter Kickers doch immer eine Reise wert sind. Das ist so schön im Waldorfstadion. Hat natürlich alles mit schwäbischem Akzent gesagt, den ich aber nicht nachmachen kann. Auf jeden Fall, das allerletzte, was ich gehört habe, bevor ich in den Schlaf verfiel, sagte er, es heißt übrigens in Degerloch und nicht im Degerloch. Das ist ein Stadtteil. Das ist ein Stadtteil. Das müsst ihr doch auch irgendwann mal begreifen. Und mit den Gedanken an Axel Dünnwald, Metzler, das Waldorfstadion und die Stuttgarter Kickers schlief ich ein. Und dann hat mir der Anästhesist hinterher noch erzählt, dass auch im OP-Raum das dann Thema war, dass ich Fan von Arminia Bielefeld war. Und ich bin heute noch dankbar, dass kein Münsteraner Oberarzt dabei gewesen ist. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich dann der Patient überraschend verstorben oder möglicherweise ein Kehlkopfschnitt ohne Ursache. Naja, ich habe es einigermaßen gut überstanden und ich lalle nicht. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist gut, weil wir haben gleich eine gepackte Stunde voll mit Luxemburg, mit Union Berlin, mit RWS, mit dem FSV Salmrohr, der ruhmreichen Überraschungsmannschaft aus der Metropole in der Eifel und vieles, vieles mehr. Aber jetzt erst einmal die Klänge, die ich auch gehört habe, während ich narkotisiert war.
Heute gespielt die Gitarre von Dirk Quartenbach.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Es war gar nicht Dirk Quartenbach. Es war wie immer Ecki Maas, der das eingespielt hat, unser Intro von der Gruppe Erdmöbel. Ich erwähne das immer mal wieder als unnützes Halbwissen. Philipp, aber du siehst ehrlich gesagt, für mich siehst du aus wie immer. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich gern zu Anfang mal erwähnen würde, dass wir eine total liebe Mail von Holger bekommen haben. Und zwar, wenn ihr uns heute hört, gestern, der gesagt hat, er liebt eigentlich unseren Podcast und er hat sich früher auf jede Folge gefreut. Und wir seien aber ihm zu negativ geworden. Also er würde sich wünschen, dass wir nicht immer alles so zerreißen und negativ. Haben wir uns wirklich so verändert?
Wir haben uns so verändert und man muss ja auch sagen, dass Holger sich hinterher bei dir noch eingeschleimt hat und sich eine goldene Kniescheibe geholt hat, weil er gesagt hat, ja, wenn der Arndt alleine ist, wenn er in seinem anderen Podcast Bolognese Love tolle Gespräche mit Fußballenthusiasten führt, an wem liegt's denn wohl, lieber Holger, an wem liegt's denn wohl? Aber wir haben uns überlegt, als Konsequenz aus dieser Mail, dass wir einfach mal lieb sind, positiv, einfach alles gut finden.
Also Holger, wir finden deine Mail toll,
ja.
Wir machen es überhaupt nicht drüber lustig, aber wir wollen heute einfach mal, um zu gucken, wie sich's anfühlt für uns, sind wir heute mal demonstrativ viel positiver und finden viel mehr Sachen gut, haben wir uns vorgenommen.
Ja, nachdem ich auch dem Tod von der Schippe gesprungen bin, bin ich jetzt quasi auch erleuchtet, fange ein neues Leben an, trage Gesundheitslatschen, Ayurveda.
Du siehst aber auch super aus, muss man ganz ehrlich sagen. Du bist echt.
Arndt, du auch. Ist das mal ein Zufall? Wir sehen einfach super aus, fast so gut wie Holger. Und wir beginnen, glaube ich, einfach mal mit lauter positiven Themen aus der Bundesliga. Unter anderem Gladbach ist wieder da. Letzte Woche schon festgestellt, jetzt aber richtig. Unter anderem durch einen Derby-Sieg. Ich habe mich immer gefragt, übrigens, Arndt, warum heißt es eigentlich Niederrhein bei Borussia Mönchengladbach? Das ist doch noch gar nicht der Niederrhein. Das ist doch quasi fast auf der Höhe von Düsseldorf und Köln. Warum heißt es trotzdem die Elf vom Niederrhein? Kannst du mir das geografisch erklären?
Das muss doch Niederrhein sein, oder sonst wäre das doch alles komplett absurd. Also,
naja, Niederrhein ist für mich so Rees und Emmerich. Da sprichst du dann schon halb holländisch und kriegst Millionen dafür, dass RWE deinen Bereich auskiesen kann. Das ist für mich Niederrhein. Aber da oben Gladbach, das ist für mich quasi, das ist fast Oberrhein. Das ist fast für mich Rheinfall in Schaffhausen, geografisch.
Okay. Ich gehe jetzt gleich mal auf Wikipedia. Also ich glaube schon, dass es noch Niederrhein ist.
Ich sag mal so, wenn das jetzt ein Videocast wäre, dann könnte man sehen, wie Arndt Zeigler langsam sich aus seinem Ohrensessel erhebt und mit einer Lesebrille zu seinem alten C64 schlurft und dort mal guckt, wo eigentlich Gladbach liegt. Wir werden überrascht sein, möglicherweise.
Jetzt muss man gucken. Ich habe eben gerade, damit die Aufnahme nicht unterbrochen wird, extra den Flugmodus eingeschaltet. Jetzt muss ich wieder ausschalten. Ja. Und ich werde jetzt mal eben ganz kurz, wenn wir das ein für alle mal klären können, mit auch Wissen zum Mitnehmen.
Was für ein faszinierender Blick in den Maschinenraum, lieber Arndt.
In der Tat. So, Mönchengladbach ist eine kreisfreie deutsche Großstadt im Westen Nordrhein-Westfalens. Die als Oberzentrum eingestufte Stadt liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf. Sie ist außerdem Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr. Kreisfreie Stadt, Wickrad, Einwohnerzahl. Da steht gar nichts von mir.
Es ist schön,
rein.
Dass wir live dabei sind. Ich wollte dich auch geografisch gar nicht verwirren.
Moment. Obacht. Mönchengladbach liegt etwa 16 Kilometer westlich des Rheins im niederrheinischen Tiefland.
Naja.
So, jetzt kommst du.
Ja.
Discuss.
Das erinnert mich ein ganz kleines bisschen daran, als Angela Merkel mal nach ihrer Lieblingslandschaft gefragt wurde. Und alle dachten, jetzt kommt Portofino oder die Amalfi-Küste oder die Berge von Chile. Und sie sagte, mehr so Endmoräne. So erinnert mich auch, dass niederrheinische Tiefebenengebiet eher an, glaube ich, einfach sehr, sehr viel flaches Land, wie man sonst nur sehr im Norden kennt.
Jetzt pass mal auf, jetzt haben wir über Gladbach geredet. Die haben wirklich jetzt zwei richtig souveräne Spiele hingelegt und sie bekommen ja irgendwann auch Kleindienst zurück, der ja an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Und das heißt also, eine gewisse Stabilität ist da zu erwarten, die jetzt möglicherweise einkehrt. Würde dich das nicht eigentlich auch kolossal nerven, wenn du Eugen Polanski wärst? Diese ständigen Mechanismen, wenn einer Interimstrainer wird, dass du immer antworten musst, ob man nicht dauerhaft Trainer bleiben möchte. Wollen sie nicht? Wäre das nicht schön, wenn sie bleiben dürften? Und die Vorstände werden immer gefragt, was ist denn mit dem Trainer? Hat er eine Chance, eine Dauerlösung zu sein? Auf jeder Pressekonferenz. Und dann kommt aber, ich muss das fragen. Also ich würde das so anstrengen, wenn ich in so einer Rolle wäre.
Das ist schrecklich. Und ich frage mich auch immer, warum es diesen Dienstnachweis von Sky, DAZN und sonstigen Reportern eigentlich geben muss. Und es ist immer wieder dieses Verlogene, ich gebe die Frage weiter von den Fans. Kannst du dich noch an Jan Henkel mit Kevin Kurani erinnern, wo er ihn total unverschämte Sachen gefragt hat? Ich muss das fragen, die Fans fragen es. Und die Fans fragen es überhaupt nicht. Ich glaube, die Gladbacher sind einfach wahnsinnig froh, dass überhaupt mal was passiert, dass sie raus sind aus dieser schrecklichen Roland Wirkus Agonie. Selbst Flora Neuhaus, von dem man dachte, dass der nur noch an der Theke irgendwo in Eigen sitzt und sich ein Kölsch nach dem anderen reinpfeift. Zack! Nein, er spielt wieder wunderbaren Fußball.
Es ist doch auch in sich so absurd, weil du bekommst ja einen Interimstrainer, wenn du gerade einen Trainer entlassen hast, bei dem du das Gefühl hast, es geht so nicht weiter, wir müssen uns von dem trennen. Dann hoffst du, dass der Interimstrainer ja erstmal ein bisschen alles beruhigt und besser macht, dafür sorgt, dass die Situation so ein bisschen stabilisiert wird. Und sobald das aber mal funktioniert, stellst du wieder in Frage, dass das ein Interimstrainer ist und willst vor allen Leuten aus der Nase ziehen, dass der doch jetzt aber bleiben muss. Also die Möglichkeit, sauberer Interimstrainer zu sein, bei dem klar ist, dass er nach 2, 3 Spielen wieder weg ist und der auch glücklich damit ist, die gibt es kaum. Also gibt es ganz selten.
So nämlich. Also wir fassen auch mal zusammen. Eugen Polanski hat nicht nur gute Filme gedreht, kleiner, erwartbarer Wortwitz, sondern ist auch möglicherweise jetzt ein bisschen fester wieder im Sattel. Und es war eine großartige Stimmung im Borussia-Park. Unter anderem ließ sich auch Wolf Fuß wieder anstecken. Wir hören nochmal ganz kurz rein, weil er hat wieder geliefert. Ich glaube, er macht das inzwischen auch ein bisschen extra. 45. Minute, es gab gerade ganz viel Tohuwabohu rund um einen Elfmeter, der dann verschossen wurde.
Und was zu essen?
Und dann, zack, es ist einfach so. Ich glaube, Wolf Fuß moderiert nicht mit so einem Moderationszettel, dem ihm Thomas Herrmann hinschickt, sondern Wolf Fuß moderiert mit der Getränke- und Gastrokarte seines örtlichen Bistros. So hört sich das an.
49 Sekunden zwischen dem verschossenen Elfmeter und dem 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Das Buffet ist eröffnet.
Aber um das mal jetzt wirklich auch mal deutlich zu sagen, ich fände es schön, wenn das klappen würde mit Eugen Polanski. Ich fände das richtig gut.
Ja, ich fände das auch richtig
gut. Also jetzt ohne Ironie, ich fände es wirklich gut, wenn einer, wo alle sofort gesagt haben, ja, der ist akzeptiert im Verein, wir wollen den haben, wenn der die reelle Chance jetzt auch am Schopfe packt und nicht so schnell in Frage gestellt wird.
Und momentan ist es ja so, dass diverse Mannschaften noch in Abstiegshütten sind. Der FC St. Pauli unter anderem, bei dem die Stimmung plötzlich total miserabel ist, nachdem es jahrelang nur Euphorie gab. Aber dort verliert man jetzt ein Spiel nach dem anderen. Und in Gladbach ist man natürlich auch alle nicht aller Sorgen ledig. Aber mein Projekt ist endlich, den Südwesten komplett aus der Bundesliga zu verbannen. Das ging mir in den letzten Jahren wahnsinnig auf den Zeiger. Aber ich drifte jetzt gleich ins Positive, lieber Holger. Keine Sorge. Also es wäre doch sehr, sehr schön, wenn jetzt noch Hoffenheim einen plötzlichen Formabsturz erleben würde. Einen Totalschaden. Und dann hätten wir Mainz, Hoffenheim und Heidenheim alle drei weg. Auf einen Schlag.
Ja.
Weil das hat mich wirklich über die letzten Jahre extrem genervt, dass immer der Südwesten Deutschlands als mega vorbildlich, hier wird noch ordentlich gearbeitet, ja, die mögen nicht so viel Atmosphäre haben, aber die leisten gute Arbeit.
Das ist jetzt nicht so positiv, was du gerade sagst.
Das aber ich sag, wenn Gladbach drin bliebe, das würde mich sehr freuen. Ich möchte es positiv formulieren, wenn Gladbach drin bleibt, wenn St. Pauli drin bleibt, ich find's schön und es würde der Bundesliga gut tun. Was sagst du übrigens ganz kurz zum Totalschaden in Wolfsburg? Da ist jetzt Paul Simon, ist der Trainer rausgeschmissen worden, der noch im Juni, Juli holländischer Pokalsieger geworden ist und man hat das Gefühl, komplette Ratlosigkeit. Jetzt wird Bruno Labbadia gehandelt, möglicherweise als Nachfolger und dann denke ich so, das ist eine riesige Zeitschleife, wie in Interstellar, so eine Art sich immer wieder multiplizierende Zeitschleife. Alle 6 Jahre grüßt wieder Bruno Labbadia als Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Ich frage mich wirklich, ohne dass ich das jetzt so richtig analysieren kann, Warum gelingt das nicht? Geld ist da. Ja. Der Konzern hat auch in den letzten Jahren nie irgendwie anklingen lassen, dass er mal die Unterstützung komplett entzieht. Und trotzdem haut's einfach nicht hin. Ein total miserabel zusammengestellter Kader und totale Katastrophenstimmung. Brandbriefe an den Aufsichtsrat und ans Präsidium von Spielern. Man fragt sich, was da los?
Ja, also erstens ist ja so, dass Paul Simonis ja der dritte Trainer war, der nach einem Spiel gegen Werder Bremen die Saison entlassen wurde. Das fing mit Ten Hag an und mit Seoane ging es weiter. Also Werder ist der Trainerkiller diese Saison. Und ich habe sie ja nun am Freitag im Weserstadion gesehen. Das ist aber auch wirklich, was meine ich jetzt nicht persönlich gegen irgendeinen Spieler, aber also insgesamt ist das ein Sauhaufen. Wo du das Gefühl hast, das sind alles tolle Spieler, aber es ist überhaupt keine Mannschaft. Es ist einfach eine überteuert zusammengeholte Gruppe von Menschen, die alle nach Wolfsburg geholt worden sind mit sehr viel Geld, also verglichen mit anderen Mittelklasse-Mannschaften der Bundesliga. Und wo du das Gefühl hast, keiner hat da irgendeine Vision, was er aus diesem Verein machen möchte, was der Verein sein könnte. Und du hast auch ja völlig recht, also der Mutterkonzern pullern ja immer noch sehr, sehr viel Geld da rein, aber nicht annähernd so viel wie früher. Du weißt gar nicht, wo die hinwollen. Was wollen die denn eigentlich? Also, um eine Spitzenmannschaft zu sein, reicht's eigentlich irgendwie nicht. Das Geld reicht aber auf jeden Fall, um so einen Europa-League-Kader zusammenzuzimmern. Doch da haben alle an allen Fronten versagt, weil das ist einfach nur ein Sammelsurium von zu teuren Spielern, denen egal ist, ob sie in Wolfsburg spielen oder anderswo, weil da gehst du einfach nach Lage der Dinge, gehst du da jetzt nur wegen des Geldes hin. Es gibt keinen anderen Grund, um jetzt zu sagen, ey, das ist ein spannendes Projekt, Wolfsburg, und ich wollte da schon immer mal spielen in diesem Stadion, der Wolfsburg, roar, und das haut alles nicht hin. Und wer mir echt immer leid tut, ist Maxi Arnold, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich immer denke, der wäre doch in jeder anderen Mannschaft, wäre das eine Vereinsikone ohne Ende. Ein Spieler, der so lange neben so vielen Spielern sich immer wieder behauptet, Stammspieler ist, Leistung bringt, Persönlichkeit hat. Eigentlich wirklich ein toller Bundesligaspieler, der da wirklich immer in diesem Krisenhaufen rumläuft. Und der hat mir total leid getan. Der hat am Wochenende Interviews gegeben, wo der wirklich fast geweint hat. Also wo du gemerkt hast, der weiß gar nicht mehr, was er noch sagen soll, weil das alles so furchtbar schief läuft. Und Paul Simonis hat mir auch leid getan, der auch einen total integren Eindruck gemacht hat eigentlich. Und wo du auch das Gefühl hast, der hatte mit diesem Kader einfach total verloren. Und der ist ja jetzt interessanterweise einer der Kandidaten bei Ajax Amsterdam als neuer Trainer. Ja,
so kann es passieren. Ich habe natürlich vorher die einschlägigen Gazetten gelesen und es wurde unter anderem kritisiert, dass die ganze Kaderzusammenstellung eine totale Katastrophe ist. Also man kann sich das so vorstellen, kein Torwart, aber 14 Stürmer. So scheint es ungefähr so vom Gewicht im Kader zu sein. Und es gibt ja auch, wenn man die letzten 25 Jahre sieht, eigentlich nur drei Trainer, die da erfolgreich gearbeitet haben, nämlich Felix Magath mit der Meisterschaft, dann Oliver Glasner und zwischendurch noch Dieter Hecking mit dem Pokalsieg. Aber ansonsten unendlich viel Geld verballert. Immer mal wieder große Namen. Das hat man ja auch Christian Eriksen, den Dänen, noch geholt, der aber irgendwie auch völlig kontextlos in diesen Kader hineingestopft wurde. Wahrscheinlich ist es so, wie, weil das Ivanauskas, selige Ehefrau, sei schon wieder selige Ehefrau, beide sind bei guter Gesundheit, damals gesagt, weiter sagen, wir wollen nie wieder nach Wolfsburg, und weil das Ivanauskas hat ja damals auch gesagt, da fahren wir nie wieder hin.
Bei den Trainern, wenn du über die Trainer redest, du hast auch das Gefühl, die letzten 4, 5, 6 Trainer hatten alle keine Chance. Die hatten keine Chance, in diesem Verein irgendwas zu erreichen, irgendwas zu bewegen. Egal, ob es Kovac war oder Hasenhüttl oder Kohfeldt oder wer auch immer, die hatten alle wirklich die Arschkarte in Wolfsburg. Und ich weiß nicht, wen sie jetzt holen. Ich würde ja, Bruno Labbadia wurde mutig diskutiert. Tim Walter soll auch im Gespräch sein.
Walter Ball!
Den würde ich mir ja wünschen, weil der einfach einen sehr großen Unterhaltungswert hat als Trainer. Also ich würde, wenn ihr zuhört, Tim Walter ist the man.
Life's a journey, not a destination. Wir hoffen natürlich sehr, dass die alte, rührige Arbeiterstadt Wolfsburg wieder auf die Beine kommt. Um das mal positiv zu formulieren. Ich sag sogar was Positives über den VfL Wolfsburg. Holger, was willst du denn noch?
Wolfsburg hat auch schöne Ecken.
Hat auch
Wolfsburg.
Schöne Ecken und eine sehr, sehr reichhaltige Kultur und diverse Freizeitstätten und natürlich das atmosphärische Stadion und die Autostadt. Ja. Also, mehr Positives über Wolfsburg geht nicht. So, jetzt aber das Top-Thema
dieser
Folge. Die Nationalmannschaft. Ja. Der Panthersprung nach Agadir. Quatsch, der Panthersprung zur WM 26 in die USA, Mexiko und Kanada. Denn zwei Spiele stehen an gegen Luxemburg und schließlich das große Finale gegen die Slowakei. Kann natürlich sein, dass beispielsweise Slowakei gegen Nordirland jetzt unentschieden spielen. Zeitgleich zu Luxemburg gegen Deutschland. Und dann hat die Spannung sich möglicherweise erledigt. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Luxemburg. Und so sehr es keine Kleinen mehr gibt, habe ich im Luxemburger Wort, das ist die örtliche Gazette, gelesen, dass es Missstimmung bei unserem Gegner gibt, weil es könnte zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit eine sogenannte Null-Punkte-Kampagne drohen. Also man holt keinen einzigen Punkt und das verträgt sich irgendwie nicht mit dem neuen Selbstbewusstsein von Luxemburg.
Du hast in unsere Gruppe zum Podcast ein Bild des Stadions, in dem gespielt wird, gepostet und hast es mit dem in Paderborn verglichen. Das musst du erklären, das war bestimmt positiv gemeint.
Positiv gemeint. Ich habe geschrieben, Paderborn nach der Insolvenz. Also es ist das neue Nationalstadion. Olympiastadion. Das frühere war nach einem, glaube ich, Leichtathleten und Olympiasieger benannt. Jetzt hat man ein neues gebaut, hat es, glaube ich, auch erst 24 oder 25 stilecht mit einem Spiel gegen Aserbaidschan. Gegen Aserbaidschan eröffnet. Und es ist tatsächlich.
Aserbaidschan, wie Donald Trump sagen würde.
Exakt so. Pass auf jeden Fall, es ist wie Paderborn. Es ist wie Paderborn. Es hat sehr, sehr hohe Wellblech. Verkleidungen hinter den Sitzplätzen. Es ist nicht so richtig atmosphärisch, also es ist beispielsweise kein Vergleich zu der herrlich verpissten alten Atmosphäre, die wir in Belfast erlebt haben beim Spiel in Nordirland. Aber möglicherweise entsteht da doch wieder ein Hexenkessel. Gleichzeitig ist es aber so, dass mir der Glaube komplett fehlt, dass wir ausgerechnet gegen Luxemburg stolpern. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein ziemlich hoher Sieg. Es hat allerdings erstaunlicherweise angesichts des aktuellen Gegners viel Diskussion gegeben über den Kader, den Julian Nagelsmann da zusammengestellt hat. Unter anderem Angelo Stiller. Stiller. Ben Stiller.
Aber Angelo Stiller.
So, danke. Ja. Weil er nicht mit darf, was erstaunlich ist. Und Angelo Stiller hat gesagt, die Begründung von Julian Nagelsmann sei nichts für die Öffentlichkeit. Und ich finde, das ist so ein bisschen Thomas de Maizière-artig. Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern.
Ja. Angelo Stiller.
Nicht für die Öffentlichkeit.
Ja, in Stuttgart sind sie nicht so amüsiert, dass er nicht dabei ist, aber die Nagelsmann hat das, glaube ich, auch begründet und ich glaube, das ist eine Begründung auch, mit der er leben können muss. Wir haben uns im Vorgespräch mal den Kader angeguckt und sind auf so ein paar Namen, also wir können ihn fast ganz runterrasseln, wollen wir aber nicht. Wir wollen reden unter anderem darüber, dass Maxi Bayer und Andrich nicht dabei sind. Maxi Bayer spielt eigentlich eine gute Saison bis jetzt, oder? Würden die BVB-Fans jetzt widersprechen?
Ja, spielt eine gute Saison. Maxi Bayer hat sich stabilisiert. Es war ja wirklich so, dass am Anfang, als der rüberkam, viele Leute gesagt haben, ach, der passt da nicht rein und der spielt zu körperlos und er ist für diesen proletarischen Kraftfußball, den wir doch in Dortmund sehen wollen, dann doch ein bisschen zu zart beseitigt. Inzwischen ist er, finde ich, aus dem Dortmunder Spiel nicht wegzudenken, ist einer derjenigen, der sich immer wieder mal was Neues einfallen lässt. Der sieht natürlich immer so ein ganz kleines bisschen aus wie so ein etwas feingliedriger Gymnasiast, der sich jetzt zu seinen Studien in eine Kartause zurückzieht. Aber ich finde ihn richtig gut. Ja. Und ich hätte es eigentlich auch schön gefunden, wenn Julian Nagelsmann ihn mitgenommen hätte. Aber momentan ist das so ein bisschen erratisch. Plötzlich ist Leroy Sané zum Beispiel plötzlich wieder dabei. Mhm. Wo du so denkst, hatte der sich nicht, wie diverse Experten gesagt haben, aus dem sportlichen Wettbewerb durch seinen Transfer in die Türkei verabschiedet? Warum ist der jetzt plötzlich wieder dabei? Als Signal, als Schulterklopfen, als Mutmachen?
Ja, oder? Und wie gesagt, Andrich nicht, wo man eigentlich denkt, Andrich ist ja schon so vom Charakter her, vom Zuschnitt her, ist das schon ein Führungsspieler eigentlich. Und wenn der nun gar nicht im Kader ist, muss ja richtig viel im Argen liegen, so zwischen Andrich und dem Bundestrainer oder Andrichs Leistung bei Leverkusen waren jetzt auch nicht so, dass er in jedem Spiel Man of the Match war, aber so, dass er eine Vollkatastrophe war, auch wieder nicht eigentlich. Also finde ich ein bisschen komisch, den gar nicht mitzunehmen. Dafür ist jetzt aber Ouedraogo für Amiri nachnominiert worden. Sehr viele Vokale in diesen beiden Spielern. Sané ist dabei, El Mala ist dabei, über den müssen wir, glaube ich, auch mal wieder sprechen, Woche für Woche, weil das der meist gehypte Spieler der Saison bislang ist. Ein Spieler, der wirklich eine sehr auffällige Spielweise hat und wo auch das Gefühl hast, das könnte so ein heimlicher WM-Shootingstar werden, der so eingewechselt wird und dann ganz Deutschland begeistert, wenn er kommt.
Ja, so ein David Odonkor 4.0, der auch nur ein gutes Spiel macht, einen Flankenlauf, aber dann irgendwie im zweiten Vorrundenspiel fürs Siegtor sorgt,
ja, aber und nie wieder auftaucht. Um es positiv zu sagen, es war schon ein sehr gutes Spiel, was er da gemacht hat.
David Odonkor.
Holger, wirklich, wir wollen uns nicht lustig machen. Wirklich, absolut nicht. Wir wollen nur wirklich
versuchen, also ich will dir nur so sagen, es ist so ein bisschen die Frage, wie bleibt der gute Mann auf dem Teppich? Es hat ja Holger? Nach dem Spiel, Holger, nein, der Kollege El Mala, der bekam nämlich von Lukas Kwasniok gleich mal eine reingereicht, wurde im Derby gegen Gladbach ausgewechselt und hinterher bekam er Kritik ab. Kritik von Kwasniok. Das fand ich so zwiespältig, um es positiv zu formulieren. Einerseits ist es natürlich immer ganz gut, wenn man junge Spieler, die denken, jetzt fliegen ihnen die Sterne zu oder jetzt läuft alles einfach am Schnürchen, dass man die hin und wieder erdet. Gleichzeitig muss der schon viel Druck aushalten gerade, El Mala. Ob dann jetzt der eigene Trainer auch noch öffentlich auf ihn einprügeln sollte, weiß ich nicht unbedingt. Also nur, wie gesagt, ein bisschen hat man gerade das Gefühl, dass Julian Nagelsmann ein kleines bisschen noch würfelt und ausprobiert. Und ich glaube, die Nervosität steigt auch deswegen, weil das ist ja nicht mehr so lange hin. Das ist ja nicht mehr so lange hin bis zu WM in den USA und Mexiko und Kanada. Also ganz bald sollte er dann mal seine Startformation auch gefunden haben.
So, pass auf, dann sind wir bei den Spielern, die voraussichtlich spielen werden, also die auch bei der WM Spiele machen werden, wenn Deutschland sich vorausgesetzt, also qualifiziert. Und wir gehen die mal einfach zusammen durch. Baumann wird vermutlich der Stammtorwart sein.
Moment!
Oder?
Moment, ich habe jetzt, ich lese den Boulevard ja nicht, aber ich habe drin gelesen, dass sich Rudi Völler und Manuel Neuer noch getroffen haben sollen zu einem Geheimgespräch. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das dann so, dass der sich bereithalten soll? Stell mir vor, wie super das wäre, wenn Manuel Neuer überraschend dann doch im Kader steht. Einfach nur als vierter Torhüter, um Unruhe reinzubringen. Finde ich auch schön.
Ja.
Na gut, aber gehen wir mal davon aus, Olli Baumann spielt. Ja, dahinter versammeln sich wer?
Dann haben wir noch, also Kimmich natürlich als Bank, Schlotterbeck als Bank und Tah und Raum werden auch spielen vermutlich. Was haben wir da für ein Gefühl bei den Defensivspielern? Gutes eigentlich, oder?
Ganz okay. Früher haben wir da ja Schnappatmung gekriegt und haben gedacht, oh, die rennen sich gegenseitig über den Haufen und umzingeln Stürmer an einem eigenen Strafraum und so weiter. Glaube ich nicht mehr. Also es hat sich stabilisiert. Ich glaube, dass irgendwann auch die Lea-Wagner-Fragen an Kimmich aufhören werden. Warum spielen denn schon wieder rechts hinten? Wir sehen sie sehr viel wertvoller vorne rechts, hinten draußen, rechts oben. Also das wird, glaube ich, aufhören. Ich glaube, das ist einfach jetzt mal gesetzt. Mhm. Ich habe inzwischen, und das ist ein Satz, den ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr gesagt habe, bei der deutschen Defensive ein gutes Gefühl.
Okay, jetzt pass auf, jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Wir werden bestimmt auch Spieler nicht nennen, die andere Leute vielleicht absolut in der Mannschaft sehen. Da haben wir Adeyemi, der auch eine gute Saison spielt. Wir haben Goretzka, der irgendwie einen ganz komischen Status hat inzwischen, finde ich. Immer mal wieder in Frage gestellt, dann immer mal wieder plötzlich super präsent und super dominant bei den Bayern. Jetzt im Moment ist er so, in einer guten Bayern-Mannschaft läuft er mit und macht sein Ding und spielt seine Spiele. Glänzt jetzt nicht wahnsinnig, aber ist natürlich immer für die Nationalmannschaften ein guter Spieler. Gnabry spielt eine gute Saison. Und jetzt kommen wir zu Wirtz, absolutes Problemkind im Moment, der in England niedergemacht wird ohne Ende, über den sich alle lustig machen, als teures, totales Missverständnis. So ähnlich wie das bei Kai Havertz, der ja auch noch dazu kommt, auch mal war. Was denken wir denn von Wirtz, Liverpool-Abenteuer?
Ich weiß, dass der unter Druck steht, Rekordtransfer und einer, auf den sie wahnsinnig gesetzt haben. Und ich glaube, dass das Ganze nochmal eine große Verstärkung erfährt durch diese Krise, durch die Liverpool allgemein durchgeht. Ich glaube, die haben ja die letzten 9 Spiele 7 verloren und die Krise ist quasi umfassend. Und es liegt natürlich nahe, Experten und natürlich auch Anhänger, das an dem festzumachen, der jetzt neu reingekommen ist. Ja. Ich glaube, das ist ungeachtet der ganzen Kritik sicher so, dass der körperlich nachholen muss. Also das Spiel in der Premier League ist viel körperlicher, viel intensiver, viel schneller als in der Bundesliga. Das muss man einfach mal so feststellen. Und das ist eine Sache, mit der Wirtz, glaube ich, erstmal klarkommen muss. Aber diese beißende Kritik, als ob Wirtz das Spielen verlernt hätte, ob der alles verlernt hätte, was er in Leverkusen gezeigt hat, ob jetzt die Scouts von Liverpool, ob Hannes Lott, ob die alle total geisteskrank sind, so viel Geld für jemanden auszugeben, der nicht kicken kann, das ist natürlich auch eine Debatte. Der kannst du dich als Verein ja auch fast gar nicht stellen. Da kannst du dich ja nur zurückziehen und sagen, Leute, wartet's einfach ab, wir bekommen das schon hin. Klar, die Leute messen nur noch, oh, guck mal, der hatte noch keine einzige Torbeteiligung. Ja. Das kann ja nicht funktionieren. Dass das möglicherweise auch manchmal an Stürmern liegt, die nicht treffen, obwohl du gute Vorlagen gemacht hast, ja, geschenkt. Ich glaube, die Diskussion findet momentan eher auf enttäuschter emotionaler Ebene statt, als auf fachlicher.
Dann haben wir noch Musiala, der dann natürlich noch dazukommen wird. Und dann haben wir die Sturmbesetzung. Und Philipp, jetzt die Frage, werden wir auch vor der nächsten WM eine Diskussion haben, dass uns der klassische Mittelstürmer fehlt? Wir haben im Sturm 3 Spieler, die man übrigens fantastisch rappen kann bestimmt. Burkhard, Schade, Woltemade. Also Johnny Burkhard, Kevin Schade von Brentford und Nick Woltemade. Kannst du, glaube ich, über keinen Einzelnen meckern, aber es werden bestimmt wieder Stimmen laut, die sagen, ey, wir brauchen noch so einen richtigen, echten Vollblutstürmer, sonst können wir nachher Vorrunde wieder nach Hause fahren. Die Diskussion gibt es ja vor jeder WM.
Das muss ich ja sagen, dass ich in Nick Woltemade eigentlich genauso einen sehe, nur mit dem Unterschied, dass er auch mit dem Ball umgehen kann. Ja. Das ist ja einer, der vorn auch rumlungert. Das ist ja auch einer, der lauert, der am 5-Meter-Raum den Torwart nervt und so weiter. Also den finde ich eigentlich Füllkrug mit spielerischen Anleihen. Finde ich eigentlich sehr okay.
Summa summarum würde ich sagen, ist das in der Nationalmannschaft, geht es dir da auch so, wo man eigentlich ein gutes Gefühl hat, dass es schon eine gute Mannschaft, aber es ist absolut kein WM-Favorit. Also es ist eine Mannschaft, die so perspektive Viertelfinale vielleicht hat.
Ehrlich gesagt wäre ich dann schon wahnsinnig froh, wenn wir überhaupt unter die ersten 8 kommen. Das wäre für mich der Ausweis, dass wir zurück in der Weltspitze sind. Das ist ja das große Ziel. Ich weiß, dass Julian Nagelsmann im Überschwung der Gefühle gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall so, dass wir Weltmeister werden können nach dieser euphorischen Euro 24. Aber da haben wir, das muss man einfach mal sagen, angesichts der Konkurrenz, nichts verloren. Mit viel Glück wird es das Halbfinale, aber Viertelfinale wäre für mich schon was, wo ich Julian Nagelsmann hinterher auf dem Frankfurter Römer begrüßen würde und abklatschen würde.
Weißt du, wer möglicherweise zur WM fährt?
Jetzt kommst du.
Albanien! Also erstens Deutschland, gehen wir jetzt davon aus, die gewinnen in Luxemburg, dann haben sie noch ein Spiel gegen Slowakei, da reicht ein Unentschieden. Albanien ist Gruppenzweiter in seiner Gruppe hinter England und ist im Moment auf Kurs Playoff, die stehen vor Serbien. Und haben jetzt ein Spiel in Andorra, wo sie Albanien haushoher Favorit ist. Das wäre doch toll, wenn die zur WM fahren würden.
Das wäre großartig und ich glaube auch, dass Albanien weit kommen kann. Das wäre doch sehr, sehr schön. Stell dir vor, Deutschland scheidet schon aus, dann können wir einfach schwungvoll so auf Albanien
rumswitchen. Albanien.
Ja, so ja. Nämlich. Das ist nämlich, muss man sagen, auch völlig untot in der Anhängerschaft dieses Podcasts. Es ist ja so, dass immer nach wie vor man irgendeinen Provinzbahnhof betreten kann, aus irgendeinem Imbiss brüllt dir noch einer mit Bierflasche in der Hand Albanien entgegen und es schicken uns immer noch sehr, sehr viele Leute Ausblicke auf Albanien von irgendeiner griechischen Insel. Also wir bedanken bedanken uns sehr für all das. Und insofern werden wir natürlich Albanien auch mit heißem Herzen begleiten. Die werden auch nicht unbedingt Weltmeister. Es ist aber gleichzeitig so, ich weiß allerdings gar nicht, ob man unbedingt zur WM in die USA hinein will. Es ist alles so wahnsinnig unsympathisch. Dieser schreckliche Friedenspreis, den Gianni Infantino ausgelobt hat und den er wahrscheinlich am 5. Dezember an Donald Trump überreichen wird. Dann kam jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass sogar die Parkplätze vor den WM-Stadien zu horrenden Mondpreisen verhökert werden. 60, 70, 80, 90 Dollar dafür, nur damit du dein scheiß Auto vor dem Stadion parken kannst. Und wenn du diese ganzen amerikanischen Stadien kennst, du kommst ja zum Beispiel, wenn du ins 49ers-Stadion von San Francisco willst, du kommst ja dort mit öffentlichen Mitteln fast gar nicht hin. Du musst mit einem Bus oder du musst ansonsten mit dem eigenen Auto fahren. Dieses ganze Tailgating funktioniert bei der NFL ja sehr, sehr gut, aber dass du dafür noch 60 oder 70 Euro oder Dollar zahlen musst, unverschämt. Und ich schaue ja immer auch mal wieder, das ist ja meine ganz persönliche SM-Praxis, bei Viagogo nach, wie sich die Tickets entwickeln zum WM-Finale in New York, New Jersey. Du kannst ja teilweise 6.000, 7.000, 8.000 Euro gerade zahlen und hast dann schon jetzt dein WM-Final-Ticket sicher. Das sind halt Mondpreise, die wirklich niemand zahlen kann, bis auf so eine begüterte Elite. Das sind Dinge, das macht es mir alles wahnsinnig, wahnsinnig unsympathisch.
Und vor allen Dingen, wenn du jetzt die Parkplatzpreise ansprichst, ich glaube, das geht bis 175 Dollar, kostet ein Parkplatz während eines Spiels einfach, nur so. Da bekommst du dann wirklich das Gefühl, ich meine, das ist jetzt keine besonders kuriose und originelle Erkenntnis von mir, aber dass die FIFA offenbar im Moment prüft, aus allem irgendwie absurde Beträge rauszuquetschen. Ich möchte nicht wissen, was ein Bier kostet in den Stadien, wahrscheinlich auch so 60 Euro oder so, keine Ahnung. Und es geht alles so in die Richtung, kannst du dich noch erinnern, früher war bei der Berichterstattung über Wimbledon, ging es immer darum, wie viel die Erdbeeren kosten. Erdbeeren mit Sahne, die kosteten dann auch mal so 16 Pfund oder so eine Schale, wo so 4 Erdbeeren drauf waren. In die Richtung geht die WM unter Infantino auch, dass man guckt, wie verschnöselt eigentlich kann man möglichst viel Geld aus allen Leuten rausleiern. Also diese Weltmeisterschaften wie noch 1990, als Deutschland Weltmeister wurde in Italien, da waren manchmal auch noch 15.000 Plätze frei. Will natürlich auch keiner, aber da konntest du eine Stehplatzkarte für 12 D-Mark kaufen, teilweise für manche Spiele. Da bist du als richtiger Fan, konntest du da noch hingehen. Und mittlerweile ist es einfach ein Statussymbol, irgendeine Karte und einen Parkplatz vor einem Stadion zu haben. Geht in keine gute Richtung.
Ehrlich geht es derweil in Kanada zu. Da gab es jetzt unter der Woche ganz wunderbare Bilder vom Finale der kanadischen Meisterschaft zwischen Atletico Ottawa, Cavalry FC. Cavalry, kein Druck oder Lesefehler, sondern die Mannschaft aus Calgary, die aber Cavalry FC hat. Und es gab einen Nervenkrimi 2:1. Und was diese Zahlen nicht zeigen, ist, dass das Ganze in tiefem Schneetreiben stattfand. Teilweise meterhoher Schnee.
Aber richtig.
Und es gab einen Bicycle-Kick oder wie wir Deutschen sagen, einen Fallrückzieher zum Siegtreffer.
In der Verlängerung.
Ja. Und ich weiß nicht, wie das dir ging. Da hat man doch sofort weihnachtliche Gefühle gegeben bei diesen Bildern. Ne? Teilweise meterhoher Schnee, da fällt in Deutschland jeder Zug aus. Aber da wurde einfach nur mit ein paar Schneekanonen ein bisschen Schnee weggepustet und damit die Linien zu sehen waren.
Ja, irre. Also weil wir sind ja auch in Deutschland einfach Spiele auf Schnee gar nicht mehr gewohnt. Im Amateurbereich fällt ja alles aus, sobald Schnee liegt, gefühlt. Und in der Bundesliga gibt es halt überall Hasenreizungen, also Rasenheizungen. Da sind die Plätze immer grün im Winter. Das haben wir alles gar nicht mehr. Und eigentlich war es schön, mal wieder so ein Spiel auf Schnee zu sehen. Wie ich auch diese, es geht ja bestimmt auch so, diese alten englischen Ausschnitte mag aus den 70ern, wo die auch so knöcheltief Schlamm spielen mussten und der Ball sich kaum bewegt hat, wo das Gefühl, ja, aber das ist doch auch Fußball. Das möchte man doch auch manchmal sehen.
Inzwischen ist es ja wirklich so, dass die großen Wäschetrommeln bei Bundesligisten gar nicht mehr so richtig strapaziert werden. Früher diese komplett dreckstarrenden Spieler, die es gab, weil sie sich durch den Schlamm gewälzt haben. Du hast teilweise nicht mehr die Trikotfarbe erkennen können. Du hast ja auch diese orangen Bälle gehabt, die es früher noch gab, damit die Leute den Ball überhaupt gesehen haben. Es gab ja oft dann auch solche großen Kommandos mit Schneeschaufeln, die dann versucht haben, noch den Platz zu räumen. Es gab ja auch ganze Spieltage, die ausgefallen sind. Es gab doch irgendwann mal in den 70er Jahren diesen schrecklichen Frostwinter, als ganz Norddeutschland abgeschieden wurde und sich, glaube ich, in Hamburg von rohem Fleisch ernährt haben. Da war es ja wirklich so, dass ganze Spieltage ausgefallen sind und nachgeholt werden mussten. Was war das, 78, 79?
Der 79er Jahrhundertwinter, genau. Da kann ich mich immer noch erinnern, da war ich ja schon auf der Welt. Da wollte ich zu meinem besten Freund Frank laufen, so einen Kilometer ungefähr durch den Ort, wo ich gewohnt habe. Und bei dem Bolzplatz, wo richtig große Tore standen, guckten die Tore nicht mehr raus, so hoch war der Schnee. Also die guckten wirklich, der Schnee war über 2 Meter über diesem Bolzplatz. Und es waren teilweise in der Tabelle, glaube ich, Vereine, die hatten 4 Spiele weniger als andere in der Bundesliga, weil manche konnten ab und zu spielen und manche gar nicht über Wochen. Und ich glaube, es gab annähernd eine Winterpause von 3 Monaten, wo einfach fast nicht gespielt werden konnte.
Und man darf auch nicht vergessen, das war einer der wenigen Momente, Momente, ich kann mich auch noch dran erinnern, wusste nicht, dass es 79 ist, wo der Sportplatz um die Ecke wirklich nicht bespielbar war. Sonst bist du ja einfach immer auf den Sportplatz gerannt. Es gab nur drei Momente in Bielefeld. Einmal dieser Jahrhundertwinter, dann gab es einmal eine Art Blitzeis, wo komplett Bielefeld von einer Eisschicht überzogen war. Ist auch in jeder Chronik noch zu lesen. Und das Allerschönste war einmal nach Tschernobyl. Da war doch alles total kontaminiert. Ne? Da gab es doch diesen Molkezug in Bayern, der da 3 Jahre stand. Ja. Und es hieß dann noch immer, alle Sportplätze, das Granulat muss abgetragen werden. Ey, bei uns trotzdem alle drauf, den Staub eingeatmet. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bist du auch in den Regen gekommen? Das war immer ein Mythos in Deutschland. Was ist in den Tschernobyl-Regen gekommen?
Bei Tschernobyl habe ich gerade Zivildienst gemacht, als das gerade aktuell war. Genau, es war so, dass man, dass Spielplätze auch gesperrt waren und alles, ne? Es wurde, du durftest nirgendwo hin, der Sand war kontaminiert.
Ja.
Also bei Fußballplätzen weiß ich jetzt gar nicht, wie es da war um die Zeit. Ich weiß auch, wirklich viele Plätze, die eine Aschenbahn hatten, wurden dann auch gesperrt. Du durftest also nicht irgendwie in die Nähe so einer Aschenbahn kommen. Das war schon auch finster.
Ja, in Bayern wuchsen dann ja die Kühe alle mit 4 Ohren auf und so weiter. In Norddeutschland war es vor allen Dingen so, dass plötzlich Haarmilch statt Frischmilch gesoffen wurde. Es war so schrecklich. Meine Mutter kam dann mit riesigen, riesigen Europaletten Haarmilch an. Hm. Und ich hab Haarmilch gehasst. Ich fand, die schmeckte immer süß und abgestanden und so weiter. Seitdem esse ich keine Cornflakes mehr. Das war mein Abschied von Kellogg's Cornflakes.
Philipp, so. Ich wünsche mir übrigens, dass unsere Folgen niemals einem Fact-Checker in die Hände fallen. Sonst würde jetzt geprüft werden, ob sie wirklich damals beim Jahrhundertwinter in Hamburg rohes Fleisch gegessen haben und ob es wirklich Kühe mit 4 Ohren gab nach Tschernobyl in Bayern. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher.
Ich glaube schon, das war ungefähr so wie der Campingplatz in Hamm-Üntrop.
Ja.
Weißt du, wo ich auch immer so dachte, da würde ich jetzt irgendwie auch nicht im Fluss baden wollen damals. Ich weiß nicht, ob Hamm-Üntrop überhaupt jemals irgendwie am Netz war. Wahrscheinlich war es wie der schnelle Brüter in Kalka oder so, der glaube ich, nie ans Netz gegangen ist. Ja. Aber wir halten mal fest, in Kanada sind sie hart gesotten. Und wenn wir schon bei Amerika sind, die NFL, die National Football League, war in Deutschland zu Gast. Und zwar in dem deutschen Stadion schlechthin, was natürlich auch sämtliche faschistoiden Fantasien der Amerikaner wieder angeworfen hat, im Berliner Olympiastadion. Zwei Mannschaften, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Du könntest ja bei mir wild würfeln. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht. Könnten bei mir auch die Seattle Falcons sein oder die San Francisco Packers oder so. Ich bin da komplett raus. Auf jeden Fall las ich hinterher in
Dallas
den sozialen Medien.
Die Dallas Grizzlies könnten es auch gewesen sein.
Die Dallas Grizzlies. Wer war das nochmal bei Buttermaker und die Löwen sind, die Bären sind los? Wie hieß die Mannschaft da nochmal?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es auch nicht mehr. Gut recherchiert wäre es schön gewesen, hätten wir es nachreichen können. Ich will nur sagen, es gab hinterher Positives wie Negatives, lieber Holger. Also, Positives war, dass die Leute gesagt haben, das ist eine Stimmung, die kriegen die Fußballfans niemals hin und die Choreografie war viel besser als die, was die Ultras gemacht haben und so. So wünsche ich mir die Atmosphäre im Stadion. Und die Negative war, oh, das ist ein aufgeblasener Hype, kein Mensch interessiert sich in Deutschland für die NFL und RTL gibt die Rechte bald wieder ab. Wie stehst du dazu? Also ich muss ja gestehen, auch gerade im Zuge der neuen Gelassenheit, die wir beide zeigen, ich kann das beides verstehen. Also ich bin überhaupt gar nicht missgünstig, dass ich denke, warum sind die im Olympiastadion oder warum sind die gerade da? Das ist doch einfach nettes Entertainment.
Es rauscht komplett an mir vorbei, Philipp. Ich habe genau gar keine Meinung dazu. Ich habe das nicht verfolgt.
Ach so.
Es ist mir egal, ob die da spielen. Wenn es Leute gibt, die da Freude haben, gerne. Aber ich finde es einfach sehr, sehr künstlich, solche Spiele an anderen Ländern auszutragen und unterstütze das inhaltlich auch nicht. Ich sage dann, sollen sie machen.
Klare Kante.
Aber ich sehe das positiv. Ja. Ich sehe wirklich positiv, dass es Leute gibt, die Spaß haben, dahin zu fahren.
Oh, das ist herrlich, wäre ein Band der Harmonie. Das ist
eine schöne Sache an sich. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, das ist eine schöne Sache.
Eigentlich ist es eine schöne Sache. Scooter ist auch aufgetreten, beziehungsweise H.P. Baxter hat eine Minute noch Maria, I Like It Loud gesungen, dieses Döp, 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 was er da in Gladbach auch, wo sie sich doch die allerletzte Gehirnzelle wegfeuern mit der Torhymne nach den Toren von Gladbach. Döp, 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 Döp. Also für eine Minute aufgetreten. Das fand ich ganz charmant. Ansonsten fand ich, es ist halt keine große Leistung, um ein bisschen rumzustellen. Denk an wenigstens, wenn du Country Roads aus den Lautsprechern hörst oder wenn du Sweet Caroline aus den Lautsprechern
hörst. Aber eine Hermes Hausband-Version,
ja, natürlich
oder?
Eine Hermes Hausband-Version. Auf jeden Fall sind das ja zwei Varianten, dass du da mitsingen kannst mit einem 3-Liter Bierbecher in der Hand. Keine große Kunst. Und die Choreografie war ja auch von der Agentur. Das war jetzt auch nicht von den Fans der Falcons oder so weiter initiiert. Aber wie gesagt, den großen Hass, den manche Fußballfans, alteingesessene Fußballfans haben, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ich möchte gerne übrigens ein Thema noch in die Runde werfen, das wirklich jetzt völlig aus der kalten Hose kommt. Aber weil wir gerade über Platzverhältnisse geredet haben und über das kleine Stadion in Luxemburg, was ich ganz faszinierend finde, kannst du dich noch an die alten Bilder erinnern, wenn Deutschland früher in Malta gespielt hat, auf diesem Hartplatz?
Der Hartplatz
der
in Valletta.
Mit den schwarz-weiß gestreiften Pfosten, das Nationalstadion in das hieß irgendwie Chira, sonst wie Stadion, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Lost Place. Seit vielen Jahrzehnten ist dieses Stadion stillgelegt. Das ist aber immer noch mitten in der Stadt. Und du kannst da vorbeilaufen, es verfällt und wächst zu. Und das war wirklich so ein Kindheitsding, dass du wirklich manchmal Deutschland in Malta gesehen hast. Es waren immer schwere Spiele, weil das war wirklich so ein Betonplatz mit ein bisschen Sand drauf gefühlt. Und Deutschland hat da immer maximal 1-0 gewonnen, glaube ich, immer so gefühlt in Erinnerung. Das Witzige ist ja, da war nie Rasen. Und mittlerweile haben alle Plätze in Malta haben Rasen. Das sind fantastische Stadien, haben die da jetzt inzwischen. Aber das war damals wirklich so ein Ödland und es ist jetzt ein zugewachsenes Ödland. Und ich würde da total gerne mal hinfahren, weil es ist wirklich einer der besten Lost Places in der Fußballgeschichte.
Danke für diesen Impuls, lieber Arndt. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Was ich ja da auch
lieb, dass du mich lobst, Philipp.
Danke. Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist übrigens, dass Luxemburg ja durchaus auch mal ein paar gute Spiele gegen Deutschland hatte. Unter anderem, es wird oft vergessen, wir erinnern uns noch an die großartige Franz Beckenbauer-Pressekonferenz nach dem WM-Sieg in Italien. Es tut uns leid, die Mannschaft wird auf Jahre unschlagbar sein, wenn die ostdeutschen Spieler noch dazukommen. Und das erste Spiel war dann, glaube ich, direkt gegen Luxemburg und da hat Deutschland gerade mal mit Ach und Krach 3-2 gewonnen gegen Luxemburg. Eine der großen Erfolge von Luxemburg überhaupt international, die uns, was ich gar nicht wusste, 1963 ihren größten Erfolg hatten. Da haben sie nämlich, glaube ich, bei der Europameisterschaftsvorbereitung 64 sind sie bis unter die letzten 8 gekommen und haben unter anderem in Amsterdam gegen die Holländer 1-1 gespielt. Das ist gar nicht so schlecht. Und, das muss man vielleicht auch noch sagen, Düdelingen, das war ja so viele, viele Jahre in Luxemburg, der Vorzeigeklub, aber jetzt ist der Sponsor abgewandert und es gibt laut Wikipedia überhaupt keine Unterstützung für irgendeine Mannschaft okay. In Luxemburg, erstaunlicherweise. Auf jeden Fall ist es jetzt Differdingen. Nicht mehr Düdelingen, sondern Differdingen.
Ich fand es immer als Kind faszinierend, es gab Differdingen, Düdelingen und Rümelingen gab es auch. Und es gab in Esch, Fola Esch und Jeunesse Esch war früher immer der ganz große Verein, die Bayern Luxemburg sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Ich rufe mal, während wir reden einfach gleich weiter. Wir können vielleicht auch mal Tim reinholen.
Nein, ich habe mich ja vorbereitet, lieber. Ich kann es dir sagen, Differdingen ist erster und Düdelingen ist dritter.
Vielleicht können wir auch Frimpong Timmerenke gleich reinholen. Und unterdessen.
Ja, vorher muss ich aber noch mal sagen, dass der größte lebende Luxemburger, Jeff Saibene, mal Trainer bei Arminia Bielefeld war und uns quasi errettet hat, großartige Stimmung, wurde bei uns Jeff Le Chef genannt. Und ich hoffe, dass er irgendwann mal, wie Bruno Labbadia in Wolfsburg, einfach mal zurückkehrt an seine alte Stätte. Der hatte sowas wahnsinnig Weltmännisches, obwohl er aus Luxemburg kam. Und ich glaube, man muss Luxemburg auch noch mal ein kleines bisschen rechtfertigen. Man denkt ja immer, das ist so wie Liechtenstein oder man denkt, das ist wie Monaco, so ein totaler Zwergstaat, weißt du, wo der Großherzog aus seinem Schloss tritt und sofort schon im umliegenden Land ist und gar nicht mehr auf seinem eigenen Staatsgebiet. Das ist nicht so. Luxemburg ist durchaus ein bisschen größer, ein kleines bisschen größer und ist sehr schön da, sehr schön.
Also Tabelle in Luxemburg. Differdingen, die aber in der Landessprache Differdange heißen, sind Meister und Pokalsieger und mit 5 Punkten Vorsprung gerade vorne vor FC Una Strassen und Düdelingen, die aber Düdelange heißen in der Landessprache. Dann haben wir den FC Atert Bissen als Neuling auf Platz 4, Niederkorn, Progress Niederkorn auf 5, US Mondorf Les Bains auf 6, das sind alles schöne Namen, Jeunesse Esch vor Jeunesse Canach auf 7 und 8, Swift Esperange auf 9, das ist doch Musik in unseren Ohren, Victoria Rossport für US Oster, FC Union, Union Titus Petange auf 13, Rodange auf 14, die müssen alle irgendwie mit Ange enden, und auf 15 Kerjeng und auf 16 abgeschlagen, FC Marmor 32.
So. Habe ich auch noch nie gehört. Was ich ein bisschen erstaunlich finde oder ein bisschen schade finde, ist, dass Wasserbillig sportlich keine Rolle mehr spielt. Das ist nämlich der erste Ort, wenn man über die Grenze fährt, kommt man nach Wasserbillig. Das weiß ich deswegen und hat sich mir in mein Gedächtnis eingefräst, seit ich einmal, als es diese totale Sonnenfinsternis gab, die konnte man ja da unten ganz besonders gut betrachten. Da bin ich mit einer Freundin runtergegurkt und das allererste war Wasserbillig und dann standen wir in Wasserbillig fast direkt an dem Eingangsschild und schauten auf die Sonnenfinsternis, aber es war bewölkt. Deswegen habe ich keine guten Erinnerungen an Luxemburg und das dortige Städtchen Wasserbillig. Aber das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Vereinsnamen, ich fand ja auch früher Avenir Becken sehr schön.
Oh ja, wo sind die
und geblieben? Und KV Mechelen fand ich sehr schön. Das sind alles diese Benelux-Mannschaften, die so wunderbar klangvolle Namen haben.
Das ist übrigens eine wunderschöne Stadt, das ist in Luxemburg, ist Echternach. Da bin ich mal nach einem Auftritt mit einem Kumpel einfach nur für ein Bier sind wir nach Echternach gefahren, weil es dicht da war. Schöne alte Stadt, kann ich nur empfehlen.
So nämlich. Und nachdem wir natürlich alle Schwarzgeldkotzen haben.
Etzeller Ettelbrück gab es auch. Es gab Etzeller Ettelbrück in Luxemburg.
Ach, sehr, sehr schön. Übrigens, pass auf, jetzt kommt eine tough und explosiv und explosiv und Punkt 12, Überleitung aus der Hölle. Eben hast du Union genannt. Kommen wir mal ganz kurz zu einem kleinen Aufreger, den es vor ein paar Tagen gab. Denn wir kommen mal zur Zettelwirtschaft. Oder wir zäumen das Pferd mal von hinten vom Schwanz auf. Nämlich, erst gab es Ärger bei Rot-Weiß Essen. Dort gab es einen Zettel aus der aktiven Fankurve, wo unten als letzter Punkt mal wieder, sagen wir mal, ein negatives Bonmot aufgegriffen wurde aus Rostock. Damals hieß es schon vor Jahren als Anleitung für die Fankurve, keine Weiber in den ersten drei Reihen. Wir übersetzen das mal ins normale und ins humanistische Deutsch. Bitteschön, keine Frauen sichtbar in den ersten Reihen auf dieser Fantribüne. Das wurde jetzt von Fans von RWE aufgegriffen und wieder mal verkündet, nicht die ersten drei Reihen, sondern einfach nur keine Weiber in den ersten Reihen. Es gab viele Empörung, die ich nachvollziehen kann. Ich habe mich ja so ein kleines bisschen gefragt, wann das endlich überwunden wird. Also wenn irgendwann einmal auch in deutschen Fankurven ankommt, dass es nicht mehr 1950 ist, allein dieser Terminus Weiber finde ich ja schon so gruselig, gruselig, wie so in so einem beschissenen Mittelalterroman. Aber dass man dann auch so denkt, das geht ja nicht. Das geht ja nicht, dass Frauen auch die Mannschaft unterstützen können, dass die möglicherweise genauso hart und furchteinflößend können, sein können wie Männer. Mir geht es gar nicht darum, dass alle immer überall sein müssen. Aber diese Art und Weise zu reden, diese Art und Weise zu versuchen, irgendwie so ein altes Männerbild zu transportieren, fand ich schon ganz schön lausig. Und die Replik, also nachdem es viel Kritik gab von den RWE-Fans, war, nein, das war natürlich gar nicht so bös gemeint und wir respektieren alle Angehörigen, alle weiblichen Angehörigen, Mütter, Töchter, Großmütter und Schwibschwägerinnen unserer Fans. Das hat es alles noch viel schlimmer gemacht. Und man steht mal ein bisschen fassungslos davor, muss ich sagen.
Ja, wir haben uns gestern bei WhatsApp unterhalten, du, Frimpong und ich, über dieses Thema und waren uns nicht so ganz einig, wie man sowas am besten macht, weil ich wiederum auch immer ein bisschen ein komisches Gefühl habe, wenn Männer über Frauenfeindlichkeit reden und es sind keine Frauen involviert. Auf der anderen Weise können natürlich Männer auch deswegen gut drüber reden, weil sie ja die Urheber dieser Frauenfeindlichkeit sind. Und in dem Fall ist es so, es ist natürlich, wie du auch richtig betont hast gestern in unserem Austausch, eine totale Macho-Gesellschaft gewesen, mal die Fankultur erschaffen hat sozusagen. Es ist alles Testosteron geschwängert gewesen früher in Fanblogs. Und ich würde aber so gerne wissen, wenn man also nun partout solche Flugblätter verteilt, würde ich gerne wissen, wie der Satz aufhört. Also keine Weiber in den ersten drei Reihen, weil, also warum genau? Was ist der Grund? Du hast gerade gesagt, manchmal wird vorgeschoben, man möchte die schützen, weil es da halt sehr zugeht, aber das sollte sich eine Frau im Zweifel auch selbst aussuchen können, ob sie geschützt werden muss oder nicht. Aber ich wüsste so gerne, warum möchte man das nicht? Und was genau steckt für ein Selbstbild auch dahinter, wenn man der Meinung ist, man möchte da keine Frauen neben sich haben?
Ich glaube, das muss man ja sehen, was da in Fankurven passiert. Man muss da jetzt nicht zu soziologisch und zu intellektuell werden. Aber eigentlich ist es ja so, dass man besonders furchterregend sein möchte, besonders hart. Ist ja nicht umsonst so, dass sich Frankfurt früher mal als Randalemeister gefeiert hat. Es heißt nicht umsonst Schlachtrufe. Es heißt nicht umsonst dieser ganze klebrige Pathos, dass man für den Verein bis in den Tod geht. Ich glaube, das ist eine sehr sehr männliche Perspektive, so dass du denkst, du musst unbedingt furchterregend sein und die anderen müssen Angst von dir haben. Also wenn du schon jetzt nur auf der Tribüne stehst und nicht selber spielst, nicht selber kämpfst, dann willst du mindestens furchterregend wirken. Und offenbar gibt's dann viele, die denken, oh, wenn da 10 Frauen noch stehen, dann wirken wir eher weich, dann wirken wir eher weiblich und so weiter. Also das sind alles ziemlich unreflektierte Diskussionen, glaube ich, aus den 80er, 90er Jahren. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn man das irgendwann mal überwinden würde. Ja. Ich will uns daraus jetzt nochmal kurz zu einer anderen Zettelwirtschaft kommen. Da gab es noch einen Aufreger. Und zwar habe ich das entdeckt, beziehungsweise ich habe es nicht entdeckt, sondern ich habe es nur im Internet gesehen, dass sie bei Union Berlin Karten gedruckt haben. Und auf diesen Karten steht, lieber Unioner, ist toll, dass wir jetzt hier gerade alle zusammen feiern, aber du trägst die falsche Farbe. Und diese spezielle falsche Farbe ist jetzt nicht grün, blau, gelb oder Ocker oder braun-rosa, sondern Weinrot, die Farbe des großen Erzrivalen BFC Dynamo. Und der Punkt ist, ich habe dann angemerkt, dass ich es eher ein bisschen merkwürdig finde, dass so Karten verteilt werden. Man kann ja auch miteinander reden, gerade wenn es jetzt keine expliziten BFC Dynamo-Trikots sind, sondern einfach nur die falsche Farbe, aus Unkenntnis. Aber dass du dann auf der eigenen Fantribüne mit Karten kommunizieren musst, da gab es dann ganz viel Ärger hinterher. Ja, du weißt noch nicht mal, dass es den BFC gibt. Du wohnst in dieser Stadt und so weiter. Das ist natürlich auch alles substanzloses Gejaule. Aber was ich sagen will, ist, Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass du extra Karten druckst, um das deinen Leuten auf der Tribüne zu sagen.
Hat der BFC nicht so ein Dunkelrot eigentlich statt Weinrot?
Ja, das ist Weinrot. Also Weinrot-Weiß ist ja quasi der, also es ist ein spezieller Farbton und natürlich ist das nicht besonders glücklich. Ich bin gleichzeitig kein Fan von einfarbigen Stadien. Also früher sind die Leute ja mit Bundeswehrparkas, mit Ostfriesennerzen, mit Pullis und was weiß ich allem, auch teilweise mit sehr, sehr gelben Jacken, vor allen Dingen den Ostfriesennerzen ins Stadion gegangen, hat auch niemanden gekümmert. Eigentlich bin ich der Meinung, jeder soll so ins Stadion gehen, wie er will, dass du dir auf einer Fantribüne gerne, sehr, sehr gerne die Farben deines Vereins anziehen kannst, ja. Ich bin aber der Meinung, der Fanblock sollte trotz allem so individuell sein, dass kein Staatsakt draus gemacht wird, wenn du mal eine andere Farbe an hast. Und schon gar nicht druckst du Karten. Also das fand ich, da habe ich gedacht, die sind irgendwie von allen guten Geistern verlassen.
Ich habe gerade gegoogelt, wie heißt das Rot von Union Berlin? Und es kommt als Übersicht, das Rot von Union Berlin wird nicht mit einem spezifischen Namen bezeichnet, aber es wird oft als ein dunkles, intensives Rot beschrieben, das als Blood Orange bezeichnet wird und einen Hexcode von Hashtag D4011D hat. Jetzt kommst du.
Wahrscheinlich muss man nochmal die ganze Pantone-Tabelle durchgehen, damit du weißt oder damit du checken kannst, was die richtige Farbe ist. Ich glaube, dass das bei Union auch noch ein bisschen spezifischer ist. Das würde ich durchaus konzidieren. Anderswo beispielsweise beim FC Schalke, das war ja nicht immer Königsblau. Also die haben ja teilweise bizarre andere Farbkombinationen gehabt. Dunkle Blaue, helle Blaue, mittelblaue. Bei Arminia Bielefeld war es genauso. Bei Preußen Münster und anderswo nie das gleiche Grün. Insofern ist das möglicherweise auch nochmal ein spezifisches Berliner Problem.
Aber die nehmen das sehr ernst. Ich sehe gerade in einem Fanforum, ist schon ein bisschen her, hallo Unioner, ich arbeite gerade an einer Soundfahne. Hat jemand von euch zufällig den genauen Farbcode der Farben aus unserem Logo? Und dann wird da diskutiert, welches Rot das genau sein muss.
So nehme
würde, also das wird es das bei Arminia geben, dass genau über das Blau diskutiert wird?
Das gab es in der Form nicht. Bei uns war eher die Frage, ob die Fahne im Wappen nochmal einen Kranz drumherum bekommt, ob dann möglicherweise noch irgendwelche grafischen, typografischen Spirenzchen gemacht werden. Diese Diskussion gibt es sicher überall, gerade um Wappen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Gebiet. Aber wie gesagt, die Diskussion fand ich ein kleines bisschen zu hysterisch geführt. Wir holen mal den Knorke-Berliner rein. Den Exil-Lübecker, der Mann, der trotz der Rachenentzündung und trotz des Urlaubs endlich wieder am Start ist, natürlich schon seit letzter Woche, aber trotz allem, er ist wieder da und wir freuen uns und werfen die Showtreppe an, illuminieren sie, da ist er!
Jetzt kommt Frimpong Tim-Tam, Tom-Tim-Pom-Renke, Fim-Pom-Pom-Renke, Frimpong-Ding-Dong, Tim-Pom-Renke,
hier ist er! Da ist er!
Ja. Moin.
Frimpong, da bist du ja, du alte Pferdedecke.
Ich muss da nochmal schnell anschließen, ich finde das ja gut, wenn man präzise Farbcodes angibt. Und auch diese Bauhaus-Farbpalettenartigen Dinger zu verteilen, ist ja nicht schlecht. Also wenn zwei Leute sich über Rottöne unterhalten im Blog, ich finde das eigentlich ganz schön.
Ja, du findest es auch ganz schön. Du bist jetzt auch von der holgeresken Harmonie befallen. Ich finde das eigentlich ganz toll. Danke, Union.
Ja. Es ist auch ein sehr schönes Rot.
Das ist ein tolles Rot.
Ja, einfach ein tolles Rot.
Ich habe natürlich ein paar Benzinkanister mitgebracht. Vielleicht kriege ich euch da doch noch entzündet heute hier in den Leserbriefen.
Ja, bitteschön.
Und zwar hat uns Stefan geschrieben. Bei jedem Stadionbesuch ärgert mich, dass die Stadionuhr immer bei 45 bzw. 90 Minuten stoppt und die angezeigte und auch durchgesagte Nachspielzeit nicht weiter angezeigt wird. So muss ich immer selber die Stoppuhr auf dem Handy betätigen, um zu wissen, wie lange man noch zittern muss bzw. hoffen kann. Warum ist das so? Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Und wie seht ihr das?
Weil die Schiedsrichter einfach ihre Ruhe haben wollen, wenn die Nachspielzeit festgelegt haben und nicht wollen, dass alle durchdrehen, wenn diese Nachspielzeit nochmal verlängert wird. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Wenn du eine Nachspielzeit von 6 Minuten anzeigst und in der Zeit wird aber noch 2-mal ausgewechselt oder es gibt nochmal VAR oder so, dann wären es ja eher 9 Minuten. Und wenn dann aber alle durchdrehen kollektiv, weil war doch nur 6 Minuten angezeigt, ist doch längst Schluss. Das ist ja bei Trainern auch so, die ihr iPad haben auf der Bank und die dann auch sehen, oh, die Zeit ist schon abgelaufen, die werden ja auch oft sehr anstrengend, dann, wenn sie wollen, dass das Spiel aufhört. Ich glaube, das wollen die Schiedsrichter einfach vermeiden. Ich finde es positiv.
Das war ja uns sehr, sehr schön 1994, als die USA das erste Mal die Weltmeisterschaft ausgerichtet haben. Da gab es ja sehr viele Zuschauer im Stadion, die sich total gewundert haben, dass beim Ablaufen der regulären 45 Minuten das Spiel nicht einfach vorbei war. Also die standen einfach auf und gingen und waren total überrascht, dass es so eine Art Nachspielzeit gibt. Ich kann es mir auch nur so erklären und ich möchte auch im Zuge unserer Harmonie sagen, ich habe Verständnis. Ich habe Verständnis dafür, dass das nicht angezeigt wird. Geben wir den Schiedsrichtern ihre Ruhe. Ist doch alles okay, brauchst dich doch nicht aufregen.
Genau, so.
So. Lieber Stefan, die machen auch nur ihre Arbeit.
Und die machen sie gut.
Moritz schreibt uns.
Hey, was hat denn der liebe Moritz zu sagen? Erzähl doch mal.
Moritz schreibt, eine Regel muss unbedingt sofort eingeführt werden. Das Hinlegen eines Abwehrspielers hinter die Mauer bei einem Freistoß ist eine Unsitte und gehört weg. Ästhetisch furchtbar. Da liegt ein hochbegabter Profi auf dem Boden und hofft, angeschossen zu werden. Für das Spiel furchtbar. Da muss der DFB ran.
Aber warum? Also, ich meine, wenn man beim Fußball alle Sachen ausklammern würde, die unästhetisch aussehen, dann hätten wir eine sehr reduzierte Sportart. Ich weiß auch ganz genau, dass das noch gar nicht so sehr lange gemacht wird. Mein Verein hat übrigens mal in einem Champions-League-Spiel, das ist sehr lange her, ein Tor von Ronaldinho kassiert, weil der einfach unter der Mauer durchgeschossen hat. Ich glaube, also in Bremen wird ein Spieler hingelegt. Wird sich sportrechtlich schwer umsetzen lassen, das zu verbieten.
Ja, und ich finde es ästhetisch auch gar nicht so schlimm. Ich finde andere optische Erscheinungen auf dem Spielfeld viel, viel nerviger, ob es die Rudelbildung ist, ob es diese Nummer ist, dass inzwischen wahnsinnig viele Abwehrspieler immer die Hände hinter dem Rücken verschränken müssen, wenn sie im Strafraum sind und vieles andere. Also es gibt, das muss ich leider Gottes sagen, unendlich viel, was mich richtig, richtig, richtig nervt. Da muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht wutschnaubend vor der Glotze gesessen und gedacht, oh, was macht der denn, spielt der denn total und so weiter und so fort. Insofern muss ich sagen, hält sich meine Empörung möglicherweise in Grenzen.
Ich wüsste aber so gerne, wie das festgelegt wird, dass ich da hinlegen muss. Ob das in der Kabine besprochen wird, pass auf, wenn Freistoß, du musst dich hinlegen. Wirklich, ich schon wieder, ich war doch letztes Mal schon, werden dann Hölzchen gezogen oder so. Weil so richtig Spaß macht das bestimmt nicht, sich da hinzulegen.
Ich finde es ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ich finde den Anblick immer ganz gut, wenn sich da einer hinlegen muss und dann noch so nach links und rechts robben muss. Das hat ein bisschen was Unwürdiges.
Aber es hat auch was Positives. Der Spieler kann sich ja kurz ausruhen. Es gibt auch positive Sachen.
Ja, zwischendurch eingenickt.
Sehr gut.
Schon mal vorher richtig schönes kleines Schläfchen muss geweckt werden, finde ich auch ganz schön.
Was würde denn eigentlich passieren, wenn der Spieler einfach liegen bleibt da nach dem Freistoß? Muss denn der Schiedsrichter wieder unterbrechen? Muss der ganz schnell aufstehen? Der könnte doch einfach sagen, nee, jetzt bleibe ich hier liegen. Nun habe ich mich da, jetzt ist so gerade bequem.
Ich sag's mal so, ich habe erstens keine Ahnung. Ich würde sagen, wir rufen jetzt gleich mal spontan Alex Feuerhärte an. Der hat möglicherweise wegen Körpervergrößerung noch was zu meckern. Ansonsten ist es, glaube ich, so, dass schon der Druck der Mannschaftskameraden ihn sehr, sehr schnell dazu bringen wird, wieder aufzuspringen. Wie gesagt, mich stört es ästhetisch jetzt nicht ganz so. Aber ich gönne dir deine Empörung, lieber Leserbriefschreiber.
Ich merke, ihr seid heute auch nicht wirklich anzuzünden. Deswegen gehen wir mal zu einem anderen Thema. Arndt, du hast dich eingegraben. Du hast dich eine Woche eingeschlossen und im Kicker-Manager-Spiel in den Untiefen unserer Liga gewühlt.
Ja,
so. Erzähl doch mal, was du da zutage gefördert hast.
Jetzt kommen ganz viele interessante Dinge. Also wir haben das ja wirklich eigentlich sträflich vernachlässigt. Ich habe mal geguckt, also wir haben ja die Freigabe bekommen für 2000 Mitspielerinnen und Mitspieler. 1930 sind aktiv dabei. 70 haben irgendwie dann sich zwar angemeldet, aber keine Mannschaft aufgestellt oder irgendwie so vernachlässigt. Der letzte in dieser Tabelle, Platz 1930, müssen wir mal würdigen. Ich finde, wir streuen auch hier einen Tusch ein. Christian Kleinschmidt hat 168 Punkte und ist letzter von 1930 Spielern. Ich lese mal eben seine Mannschaft vor. Also wirklich die Losermannschaft. Dankeschön. Sehr schöner, positiver Applaus. Die Losermannschaft, also im Managerspiel. Alle Spieler haben eine Mannschaft aufgestellt und dies hier ist die schlechteste. Müller von Heidenheim im Tor, Kübler, dann Kassi heißt der, oder? Von Union. Choveloy, Ulrich, Hack, Knauf, Schöppner, Maxi Eggestein, Woltemade und Paulsen. Man muss dazu sagen, Woltemade habe ich ja auch in der Mannschaft. Große, super Entscheidung gewesen. Und Paulsen haben ganz viele Leute in der Mannschaft, aber der reüssiert ja auch noch nicht beim HSV. Der Führende in dieser Liste ist Zoran Tosic. Der hat 500 Punkte mehr. Der hat also nicht 168, sondern 668. Und der hat eine Mannschaft, die klingt wie ein Cheat. Also ich habe sie Tim schon vorgelesen. Tim hat gefragt, hat er wirklich sein Budget auch eingehalten? Der hat also Kauas Santos im Tor. Na gut, das ist jetzt noch nicht so gut. Mazzina, Raum, Grimaldo, Svensson, Johannesson, Kaminski, Doan, Magier, Diomande und Aslani. Das ist die führende Mannschaft im Managerspiel. Und jetzt muss ich natürlich auch noch dazu übergehen, wo wir drei liegen. Tim ist der Beste von uns auf Platz 612 mit 419 Punkten. Aber er spürt meinen heißen Atem im Nacken. Ich bin nämlich auf Platz 736 mit 403 Punkten.
Oh.
Dann bemerkenswert, der Vorjahressieger Serviette Senf liegt hinter uns beiden auf Platz 792 mit 397 Punkten. Serviette Senf bekommt übrigens noch irgendwas von uns, haben wir uns auch überlegt. Ne? Der bekommt ja immer noch ein Paket von uns. Ja. Und Philipp, wenn ich das sagen darf, Philipp steht auf einem ehrenvollen Platz 1239 mit 351 Punkten, weil sich bei Philipp die Doppelspitze Paulsen-Pieringer bislang nicht so richtig durchsetzen konnte.
Ihr habt das gewürfelt. So, Pustekuchen.
Ja,
schöne Scheiße. Ja, aber ich sag mal so, liebe Freunde, nicht, dass ich da großen Ärger jetzt drin versenden würde, aber ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück für die nächsten Spieltage. Ganz viel Glück.
Wir dir auch, aber Philipp. Komm wieder auf die Beine unter die
Comeback
Top
1000. Stronger.
Fände ich schön.
So. Pass mal auf, Leute. Bevor wir jetzt diese Sendung schon locker ausklingen lassen, ich habe ja noch ein Impulsreferat vorbereitet. Und zwar geht es diesmal in den Südwesten. wo ich eben noch gesagt habe, dass es da bitte Tabula Rasa und lauter Abstiege von Heidenheim, Hoffenheim, Mainz und Konsorten gibt. Der FSV Salmrohr ist jetzt dran. Und zwar in unserer Rubrik...
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
Fein, fein, fein.
Zack, der FSV Salmrohr. Und wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, wenn man mal von einem Dorfverein redet, beispielsweise von Alsenborn oder von anderen kleinen Vereinen, die früher mal in der Oberliga West-Südwest oder sonst wo registriert haben, dann gehört der FSV Salmrohr unbedingt dazu, ungeachtet des großen Stadions, das sie haben, mit einer opulenten Haupttribüne. In Salmrohr oder im Salmtal, in der Gemeinde Salmtal, gibt es nur 2.500 Einwohner. Also das ist jetzt keine Metropole, sondern nicht mal 10.000. 2.500 Einwohner nur, aber zwischendurch mal zweite Bundesliga gespielt, nämlich in der Saison 1986-87. Ich skippe mal diese ganze Frühgeschichte, die alle sich so in unteren Ligen eben in der Eifel platziert hat. Jetzt ist es tatsächlich so, dass in der Saison 86-87 man aufstieg aus der Amateuroberliga Südwest, hat man unter anderem SSV Ulm geschlagen, dank einer überragenden Leistung. Jetzt kommt's von Klaus Toppmöller und mit Toren unter anderem von Edgar Schmidt, von Euro-Eddy Edgar Schmidt, hat man bei Kickers Offenbach noch ein 2-2 erreicht. Und zum Schluss kam auch noch Bernd Hölzenbein, der Weltmeister, für Salmrohr zum Einsatz. Also, das war der absolut größte Moment.
Ja.
Man ist dann leider nach einer Saison auch sofort wieder abgestiegen. Aber später kam man dann eben nochmal 1992 die Meisterschaft in der Oberliga Südwest und war dann zwischendurch nochmal in der Regionalliga West-Südwest. Und aus dieser Zeit stammt auch mein einziger Besuch im Salmtal. Da gab es übrigens Wein, was ich sehr, sehr schön finde. Da wurde Wein gereicht, nicht nur das übliche Bier. Man kam also schon angetüdelt in dieses Stadion rein. Wir haben dann auch noch 2-1 gewonnen durch späte Tore, unter anderem von Thomas von Hesen. Und um da so ein bisschen noch zu erzählen, wie das da so war, da war zwischendurch richtig Remi-Demi. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen mit Borussia Neunkirchen vergleichen. Da war nämlich der Präsident, heute ist der Vorstand Christian Raun. Und früher sagt der Peter Raun noch was? Oder sagt euch Peter Raun noch was?
Nee.
Nee.
Der war früher mal ein CDU-Politiker, relativ bekannter bundespolitischer CDU-Politiker, der gleichzeitig aber langjährig auch der starke Mann beim FSV Salmrohr war. Und das Lustige ist, wenn du auf den Wikipedia-Artikel von Peter Raun gehst, dann hast du 10 Sätze über sein Leben, 5 Sätze über sein Wirken und ungefähr 350 Sätze über Verkehrssünden von ihm. Er ist permanent in Konflikt mit Flensburg.
Ah, okay.
Er hat permanent Punkte. Er hat einmal, glaube ich, eine schnelle Fahrt damit begründet, sein Sohn sei gefahren, obwohl auf dem Radarbild eindeutig er zu erkennen war. Und zwischendurch hat, glaube ich, der Sohn sogar noch eine Versicherung abgegeben, dass er das war und so weiter. Aber das sind so zwei sehr rührige Typen. Und man merkt, gerade wenn man sich das heute noch anschaut, also die gegenwärtige Situation des FSV Salmrohr, das ist halt so ein klassischer unterer Amateurligist, Kunstrasen inzwischen auch in diesem Stadion, keine Ahnung, 500 Zuschauer, 400 Zuschauer, also da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel los, aber es kommen wohl noch sehr, sehr viele Groundhopper in das Stadion im Salmtal, kommen da hin und sagen, ja, die haben doch früher mal Obere gespielt. Es gab, wie gesagt, viele, viele ganz tolle Spieler, Uwe Fuchs hat da gespielt, Toppmöller, Edgar Schmidt, Hölzenbein, Wolfgang Kleff ein Jahr, Paul Linz war da und jetzt kommt's, Rudi Tömmes, der Pokalheld von Eintracht Trier, wir erinnern uns, glaube ich, gegen Schalke und gegen Dortmund getroffen und war jetzt, wusstet ihr das, bei Horst Steffen Co-Trainer in Elversberg?
Nee.
Nicht gewusst.
Nee. Das gibt's doch nicht. Und jetzt, ratet mal, wer jetzt Cheftrainer des Bezirksligisten FSV Salmrohr ist, Rudi Tömmes. Zack.
Ach guck, Bezirksligist sind die nur noch.
Ja.
Auch eine gute Liga, aber so schlecht
ja,
ist das gar nicht.
Ja, geht so. Also ich habe mir diverse Spiele angeguckt und ich sag mal so, dass das Niveau ist überschaubar. Aber damit wir noch eine kleine Vorstellung davon bekommen, was da alles so los war, habe ich mal ein kleines Potpourri zusammengeschnitten an Impressionen aus den großen Jahren des FSV Salmrohr.
Aus dem Schulsportplatz ist ein schmuckes kleines Stadion geworden mit einer Tribüne, die 1300 Zuschauern Platz bietet.
Heute spielen beide Toppmöllers wieder gemeinsam Fußball. Beim FSV Salmrohr, einem kleinen, aber ehrgeizigen Amateuroberligisten.
Als es nach einer Stunde noch immer 0-1 stand, spielte Salmrohr seinen Joker aus. Weltmeister Bernd Hölzenbein, 40 Jahre alt. Denn nun kam der FSV. Herbert Herres überragend in Salmrohrs Mittelfeld, trifft ins Schwarze, das 2-2, das Tor zur zweiten Bundesliga weit offen.
Ein schöner Start für den Neuling.
Der Profifußball geht auf die Dörfer. Salmrohr, 980 Einwohner, bildet mit dem Nachbardorf Dörbach die Gemeinde Salmtal, nördlich der Mosel am Fuß der Eifel gelegen. Das Fußballfieber hält sich in Grenzen.
Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Da sind zwei Flanschen weggebrochen. Wir bitten die Zuschauer, etwas nach unten in die Kurven zu gehen.
Wir haben sofort als Platzordner, ist ja unsere Aufgabe, dass wir hier die Leute rausschicken. Und es gibt doch viel unvernünftige Leute, wo nur an ihre 10 Mark denken, nicht an die Sicherheit.
Besonders schön in dieser Zusammenstellung fand ich diese zusammenbröckelnde Tribüne. Also da sind zwischendurch einfach mal 4 Holzbohlen oder 4 von diesen Latten, auf denen die Zuschauer standen, einfach mal weggebrochen. Aber das ist halt auch diese Gemeinde. Weißt du, anderswo hätte es Panik gegeben und in Schalke hätten sich wahrscheinlich gegenseitig verprügelt und anderswo rumgemotzt und in Schwaben möglicherweise irgendwie die Bauaufsicht verklagt. In Salmrohr ist man einfach ganz geordnet runtergegangen von der Tribüne und hat dafür gesorgt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Das ist inzwischen auch wieder repariert. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich war ja da, 95. Es ist ein wunderschönes Stadion. Es ist mit Laufbahn und so weiter, aber atmet so den alten Geist von Bezirkssportanlagen, aber mit einer riesigen Tribüne, die sie da hingestellt haben. Und viele Auswärtige sind wohl, habe ich nur gehört, sehr dankbar, dass es so eine Tribüne gibt, dass du dich mal unterstellen kannst, dass du mal eine Bratwurst essen kannst. Und die Pommes sollen sehr, sehr gut sein. Und die Bratwurst und der Wein. Kulinarische Tipps zum Schluss.
Da müssen wir jetzt das Glücksrad wieder anwerfen.
Ja. Also Mist, dass du das machen darfst. Es geht ins ehrwürdige Schloss Strünkede, zur Heimstatt von Hans Tilkowski, zu
Westfalia Herne dann.
Westfalia Herne, das große Westfalia Herne.
Alter, auch schon deutscher Traditionsverein.
Und klär doch bitte schön mal, ob die Bratwurstbude, die da im Schloss Strünkede steht, wirklich von der Kranger Kirmes geklaut worden ist in Wanner Eickel. Fände ich schön,
okay,
wenn du das mal rausfindest.
Da freue ich mich drauf.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Dann haben wir es auch für heute, oder?
Ja, weiß nur, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal melden, wir möglicherweise schon fest qualifiziert sind für die USA, für Mexiko und für Kanada. Ist das nicht großartig?
Ja. Fantastisch.
Ja. Ja, vielleicht könnt ihr das auch mal so positiv aufnehmen wie ich. Wir haben uns echt bemüht.
Ist das schön, ist das super.
Ja.
Na danke, okay. Elin, von euch ist nicht mehr viel zu erwarten.
Wisst ihr, dass Reinhold Beckmann seine Sendung früher aber beendet hat mit: Denken Sie dran, die Antwort ist immer Fußball.
Ah.
So möchte ich heute eigentlich auch schließen.
Schön, dass ich es auch nicht formulieren
kann. Oder nein, noch besser. Ich möchte gerne mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Song von Freddie Breck aus den 70er Jahren schließen. Macht was Schönes aus diesem Tag, ihr Lieben. Grüße an Holger, Grüße an euch beide und wir hören uns wieder nächste Woche.
Bis dann,
wir freuen uns.
Macht was Schönes aus diesem Tag.
Also in diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.